Von Vögeln kennen wir das und es ist beeindruckend. Zugvögel legen teils mehrere tausend Kilometer zurück, um von ihren Brutgebieten hier bei uns in Mitteleuropa zum Beispiel in die Winterquartiere zu fliegen, nach Südeuropa, manche nach Zentralafrika. Und die Langstreckenzieher, die fliegen dann sogar bis in den Süden des afrikanischen Kontinents. Aber auch ein anderes fliegendes Tier legt weite Strecken zurück, nämlich die Fledermaus. Da denkt man ja eher, Fledermäuse hängen gemütlich in ihren Höhlen oder Bäumen, aber manche Arten reisen ziemlich weit. Wie weit genau und wie sie reisen, dazu wusste man bisher wenig. Neue Erkenntnisse hat jetzt ein Forschungsteam gesammelt vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell am Bodensee. Eine neue Erkenntnis: Fledermäuse surfen mit dem Wind. Die Studie ist ganz frisch in der Fachzeitschrift Science erschienen und mit dran gearbeitet und geforscht hat die Verhaltensbiologin Dr. Dina Dechmann. Hallo Frau Dechmann, ich grüße Sie.
Grüß Sie auch.
Wann und warum reisen Fledermäuse denn?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es nämlich sehr selten bei Fledermäusen, dass sie so weit reisen. Bei den Arten hier in Europa bei uns ziehen nur die Weibchen und die Männchen bleiben das ganze Jahr hier bei uns in der Gegend. Und wir nehmen an, dass es ist, weil sie bessere Bedingungen vorfinden im Nordosten, wo sie hinziehen für die Jungenaufzucht.
Ah, die fliegen tatsächlich in den Nordosten?
Ja, genau.
Okay. Nicht so wie die Vögel in den Süden?
Nein, es ist umgekehrt. Also die überwintern hier bei uns in unseren Breitengraden und ziehen dann in den Nordosten, um Schwangerschaft zu vervollständigen und ihre Jungen aufzuziehen.
Wenn man ja Glück hat und in der Abenddämmerung mal Fledermäuse sieht, dann kann man sich bei der Flatterei eigentlich nicht vorstellen, dass die besonders weit fliegen. Welche Strecken legen die denn zurück?
Also die weiteste gemessene Strecke von einer Fledermaus hier in Europa, die gezogen ist, ist ungefähr 2500 Kilometer. Mhm. Und ja, es stimmt, weil sie so einen flatterhaften Flug haben, kann man sich das schwer vorstellen. Und das ist auch erstaunlich, weil Fledermausflug eigentlich als energetisch sehr teuer gilt.
Die brauchen sozusagen viel Energie dafür. Wie schaffen die das dann trotzdem?
Zum Beispiel mit so Lösungen wie die wir jetzt gerade beschrieben haben, indem sie, wir nennen das Energie aus der Landschaft nutzen oder aus der Umwelt. Also in diesem Fall jetzt haben wir zeigen können, dass die Fledermäuse timen können, wann besonders gute Bedingungen herrschen zum Ziehen und dann quasi warme Winde in der richtigen Richtung nutzen können, um mit weniger Energie zu fliegen.
Genau, da ist so ein bisschen auch das Stichwort dieses Surfen am Rand von Sturmfronten. So klingt das auch in Ihrer Studie. Und es klingt ein bisschen nach Kamikaze. Ist das denn Zufall oder machen Fledermäuse das bewusst?
Wir denken, dass sie es, also bewusst ist eine gute Frage, aber sie machen das extra, sagen wir mal. Also was genau passiert dabei, ist nicht, dass sie im Sturm fliegen, aber wenn schlechtes Wetter kommt, dann geht das einher mit einer Veränderung der Wetterbedingungen und meistens mit einer Abkühlung und mit einem tieferen Luftdruck. Also der Luftdruck geht runter zum Beispiel. Und diese Veränderungen verursachen Luftbewegungen vor dem Sturm noch, also bevor die Sturmbedingungen wirklich eingetreten sind. Und diese Luftbewegungen, die können sie dann nutzen. Und das Coole dabei ist eben, es geht nicht so, also man hat immer angenommen, dass Tiere ziehen zu bestimmten Temperaturen zum Beispiel. Und das finden wir eben nicht durch neue Analysemethoden, sondern es ist die Veränderung der Temperatur, die so wichtig ist und die Veränderung des Luftdrucks.
Und welche neuen Analysemethoden gibt es da, die Sie gerade angesprochen haben? Wie haben Sie das rausgefunden?
Also das war mein Postdoc, Edward Hume, der sehr genial ist mit Datenauswertung, der eben verglichen hat, die Bedingungen am Tag oder in der Nacht, in der sie gezogen sind, mit den Tagen davor und danach mit neuen statistischen Auswertemethoden. Nicht nur die Bedingungen, früher auch ich selber habe geschaut, wie sind Nächte, in denen sie nicht ziehen und wie sind die Nächte, in denen sie ziehen. Aber er hat direkt verglichen die Nacht davor mit der Nacht, in der sie ziehen und die Nacht danach, um zu zeigen, wie die eben rausstechen in den Bedingungen.
Und was konnte sich da rauslesen?
Eben, dass dann zum Beispiel die Temperatur runtergeht und der Luftdruck runtergeht und quasi alle Wetterbedingungen praktisch sich eben verändern. Aber nicht unbedingt, also es ist nicht so, dass es eine bestimmte Temperatur sein muss, sondern dass eben einfach die Temperatur sinkt, was diese Luftbewegungen verursacht.
Jetzt hatte ich auch in Ihrer Studie gelesen, dass Sie auch manche Tiere mit kleinen Sensoren ausgestattet hatten, richtig?
Genau, damit konnten wir das überhaupt erst machen. Also was der große Abendsegler und die Art, in der es bei uns geht, macht, ist so eine, quasi wir nennen das eine Hüpfmigration. Der zieht eine Strecke, dann bleibt er wieder ein bis mehrere Tage an einer Stelle und frisst sich den Bauch voll und dann zieht er wieder eine Strecke. Und diese Entscheidung, den nächsten Hopser zu begehen, der 100 bis 400 Kilometer sein kann oder auch mehr, den macht er eben abhängig von diesen Wetterbedingungen.
Ist das denn tatsächlich so der Hauptgrund, warum er überhaupt diese Hopser macht, um dann wieder mehr Nahrung zu finden?
Also das wüssten wir auch sehr gerne. Man geht davon aus, dass es mit der Nahrung zu tun hat. Und es muss irgendwas zu tun haben mit der Jungenaufzucht, da ja nur die Weibchen, die bereits schwanger aufwachen im Frühjahr, ziehen. Also es muss irgendwas damit zu tun haben und mit den Futterbedingungen wahrscheinlich.
Sie sprechen jetzt schon an, Sie wissen das noch nicht genau. Was fehlt denn noch an Wissen über diese Wanderbewegungen von Fledermäusen?
Also wir haben einfach sehr wenig noch individuelle Informationen über den ganzen Zug. Damit fangen wir jetzt ja quasi gerade an. Also was man zuvor gemacht hat, ist zum Beispiel Mikrofone aufstellen und dann kann man sagen, wann mehr Fledermäuse durchziehen und mehr so Methoden oder Ringwiederfänge, wo man einen Punkt hat, wo die Fledermaus beringt wurde und dann einen, wo sie wieder gefangen wurde. Man weiß nicht, ob das Anfang und Endpunkt ist und ob sie und was sie dazwischen gemacht haben. Und wir haben jetzt so die ersten Informationen darüber, was die Fledermäuse wirklich machen mit jedem dieser Hopser. Und jetzt können wir anfangen, dann auch zu schauen, wie sind die Bedingungen vor Ort, dort, wo sie Stopp machen, wie lange müssen sie Stopp machen, bevor sie wieder weiterziehen können und wie erfolgreich sind sie dann? Also wie wirkt sich das quasi aus, zum Beispiel darauf, wie erfolgreich sie ein Jungtier aufziehen können oder nicht?
Wenn Sie jetzt mal so in die Zukunft blicken, was erhoffen Sie sich dann schlussendlich herauszufinden oder aussagen zu können anhand dessen?
Das sind verschiedene Sachen. Also ich bin ja Max-Planckerin und wir forschen wirklich auch um des Forschens und der Neugier willen. Es interessiert mich einfach wahnsinnig, warum weniger als 2% der über 1400 Fledermausarten ziehen und was es ihnen bringt, weil es muss ja einen Vorteil haben. Aber es ist auch sehr wichtig für den Schutz, für den Artenschutz. Fledermäuse, das wissen Sie vielleicht nicht, werden noch viel mehr getötet von Windkraftanlagen zum Beispiel als Vögel. Gerade während der Zugzeit werden Hunderttausende jedes Jahr in Deutschland getötet von Windturbinen. Und dadurch, dass wir immer mehr jetzt sagen können, wo sie durchziehen und auch genau wann, also quasi, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Daten sammeln über dieses Zugverhalten, dann kommen wir so bald so weit, dass wir Algorithmen entwickeln können, die wir den Windkraftanlagenbetreibern geben können, damit sie voraussagen können, wann die großen Zugnächte sind zum Beispiel.
Einiges jetzt habe ich schon gelernt über die Fledermäuse, dass eben nur manche Arten ziehen und vor allem auch nur die Weibchen. Wenn man die so beobachtet, hat man ja aber eigentlich eher das Gefühl, dass Fledermäuse so Einzelgänger sind. Fliegen die denn einzeln oder fliegen die auch wie bei Vögeln in einer Formation oder in einem Schwarm? Wie ist das?
Darüber wissen wir eigentlich noch gar nichts, ehrlich gesagt. Also Fledermäuse sind auf keinen Fall Einzelgänger. Beim Jagen manche schon. Das kommt sehr darauf an, was sie fressen, ob man die Nahrung teilen kann oder nicht. Zum Beispiel Insektenschwärme werden gerne sozial bejagt. Aber wohnen tun sie eigentlich fast immer in Gruppen hier bei uns. Über den Zug, also das ist auch eine unserer großen Hypothesen immer gewesen, dass sie wahrscheinlich in Gruppen ziehen. Wir wissen es schlicht noch nicht, weil dafür müssen wir halt eine Gruppe besendern, die dann auch zusammenzieht. Wir haben jetzt gerade erst diese neuen kleinen Sender und tasten uns daran.
Bei Vögeln ist es ja schon so, da wissen wir, die haben heute einige Probleme, zum Beispiel mehr Hitze durch Klimawandel, weniger Insekten als Futter oder auch einfach weniger Lebensraum. Können Sie schon sagen, trifft das Fledermäuse auch bei Ihrer Wanderung oder was sind da die größten Schwierigkeiten? Windräder haben Sie gerade angesprochen.
Also der Klimawandel ist bei uns auch ein großes Thema. Der Abendsegler verändert sich zum Beispiel gerade sehr in seinem Verbreitungsgebiet und weitet es nach Norden aus. Wir haben weiter südlich Nachwuchs von Weibchen. Wir haben aber auch weiter nördlich Überwinterung als jemals zuvor. Das hat sicher was mit dem Klimawandel zu tun. Ein großes Forschungsthema bei uns ist tatsächlich die Nahrungsverfügbarkeit zu bestimmen. Das ist gar nicht so einfach. Im Winter nachts rauszufinden, wo die Insekten sind. Und was wir finden, wir machen das mit Kameras, die wir gegen den Himmel richten und dann machen wir Blitzfotos. Und wir finden, dass 99,9% der Fotos leer sind und keine Insekten drauf haben. Und nur ganz selten eben Insekten überhaupt oder sogar Schwärme, die dann reichhaltig genug sind, um zu bejagen, vorkommen. Das heißt, sie sind nicht so leicht zu finden. Und wenn wir jetzt vergleichen können, wie ist das am Ende der Zugstrecke, wie ist das hier und wie verändert sich das durch den Klimawandel? Das ist auch sehr wichtig, um Voraussagen machen zu können für die Zukunft. Also ich möchte auch noch, ich möchte nur schnell erwähnen, also der Abendsegler ist eigentlich eine unserer häufigsten Arten, aber es zeichnet sich auch mehr und mehr ab, dass gerade häufige Arten auch häufig sein müssen. Wir machen uns große Sorgen, deswegen forschen wir auch daran so intensiv, ob die unter eine gewisse Schwelle fallen könnten, wo die ganze Art und eben vielleicht auch Zug als soziales Verhalten nicht mehr aufrechterhalten werden kann.
Ich wollte gerade fragen, ob man vielleicht auch sagen kann, dass es erst durch gewisse Umweltveränderungen jetzt so kommt, dass die Weibchen überhaupt ziehen.
Nein, also seit es Fledermausforschung gibt, und das ist doch schon auch fast 100 Jahre, eben durch Beringung, wissen wir, dass sie ziehen und dass nur die Weibchen ziehen. Insofern glaube ich das nicht. Aber auch das verstehen wir sehr schlecht. Es gibt zum Beispiel eine vergleichende Studie, die geschaut hat, ob Fledermäuse, die ziehen, Vorfahren haben, die vielleicht ein bisschen weniger weit gezogen sind und ob sich das so schrittweise entwickelt hat. Das scheint nicht der Fall zu sein. Also es scheint wirklich was Spontanes zu sein, das, was in manchen Arten einfach entstanden ist, in manchen wenigen Arten. Und wir verstehen das nicht wirklich. Ich meine, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber diese Weibchen gehen ja dann, sagen wir, von uns aus nach Polen oder so, bringen dort ihre Jungtiere zur Welt. Und dann müssen diese Jungtiere ein paar Wochen, nachdem sie flügge geworden sind, quasi das Erste, was sie machen müssen in ihrem Leben, ist eine unglaublich weite Strecke zurücklegen. Und im Fall der Männchen nur einmal. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das entsteht als Verhalten im Laufe der Evolution, wenn es keinen Vorteil für diese Jungtiere bringt. Und das ist auch was, worauf ich ganz stark meine Forschung richten möchte in der Zukunft.
Also es gibt noch viel, das wir noch nicht wissen über die Fledermäuse, aber ein paar neue Erkenntnisse gibt es jetzt gerade ganz aktuell, nämlich dass manche Fledermausweibchen am Rande von Sturmfronten mit dem Wind surfen und so auch lange Strecken zurücklegen. Manche in einer Nacht sogar mehr als 300 Kilometer. Das hat ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell untersucht. Mit dabei Dr. Dina Dechmann. Frau Dechmann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute hier in Impuls.
Danke Ihnen auch.